ARD.
Bitte nicht ansprechen, Darmstadt verbietet Betteln in der Innenstadt.
Heute startet der Prozess nach der Messerattacke in Solingen. So hat sich der mutmaßliche Täter radikalisiert.
Und keine langen Ladepausen mehr beim E-Auto, wie der Akku beim Fahren geladen werden könnte.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Am Dienstag, 27. Mai, begrüßen euch Annika Witzel und Moritz Zacho.
Guten Morgen. Und bevor wir in unsere Themen heute reinstarten, wollen wir euch ein kleines Update geben. Ihr habt ja vielleicht gestern noch die Eilmeldung gesehen, dass ein Auto in Liverpool in eine Menschenmenge gefahren ist. Auf der Straße war richtig viel los, weil der FC Liverpool mit seinen Fans die englische Meisterschaft gefeiert hat. Mindestens 47 Menschen wurden verletzt, einige schwer.
Ein 53 Jahre alter Brite ist danach festgenommen worden und stand jetzt um 5 Uhr, ist aber nicht bekannt, ob es ein Unfall war oder ein gezielter Angriff. Die britische Polizei hat einen Terroranschlag jedenfalls ausgeschlossen. Alles Weitere findet ihr im Laufe des Tages natürlich immer bei den Kollegen auf tagesschau.de. Annika, zum Start mal ein paar Fragen.
Gerne.
Wie ist das eigentlich bei dir? Findest du es okay, wenn du in der Stadt angesprochen und angebettelt wirst oder fühlst du dich belästigt?
Es kommt tatsächlich drauf an, wie ich angebettelt werde, muss ich sagen. Mhm. Also so vor meinem Stammsupermarkt sitzen häufiger mal welche und die gucken aber meistens nur ganz nett und halten mir ihren Becher hin oder sagen ganz freundlich so guten Morgen und das stört mich zum Beispiel überhaupt nicht, macht mir allerdings regelmäßig ein schlechtes Gewissen.
Ja, bei mir ist es tatsächlich ganz extrem. Also wenn ich kein Kleingeld dabei habe, dann wechsle ich sogar die Straßenseite, weil es mir dann wirklich unangenehm ist, angesprochen zu werden.
Ja, es ist auch super unangenehm.
Ne, weil dann dieses Nein-Sagen finde ich ganz fürchterlich. Mhm. Und deswegen habe ich auch wirklich häufiger dann mal ein bisschen Kleingeld in der Tasche, stecke mir das extra ein, wenn ich rausgehe, um dann eben auch Ja sagen zu können. Ja, in Großstädten wie Köln und Hannover sind wir beide natürlich sehr häufig mit so einer Situation konfrontiert und einige Menschen finden das so unangenehm, dass einige Städte deswegen so weit gehen und das Betteln verbieten.
Darmstadt in Hessen hat als bundesweit erste Stadt jetzt ein aktives Bettelverbot beschlossen. Bettler müssen ein Bußgeld zahlen, wenn sie erwischt werden und das hat Risa auch am eigenen Leib erfahren. Es ist ein bisschen schwierig, ihn zu verstehen. Hört mal genau hin, was er sagt.
Vor 2 Wochen stand ich in der Sparkasse drin, hatte meinen Hut aufgehalten. Kam die Stadtpolizei, hat mich mitgenommen, hat mich gefilzt und wollte von mir 50 Euro haben. Die haben von mir dann 24 oder 40 beschlagnahmt.
Okay, also weil Risa gebettelt hat und dabei erwischt wurde und das offizielle Bußgeld von 50 Euro nicht zahlen konnte, wurde ihm eben genau das abgenommen, was er dabei hatte, 24,40 Euro. Und Risa hat seinen Bußgeldbescheid auch unseren Kollegen vom Hessischen Rundfunk gezeigt. Also der war wirklich echt.
Darmstadt hat das aktive Bettelverbot in einer neuen Verordnung geregelt und gleichzeitig auch Alkoholverbote in bestimmten Bereichen der Innenstadt ausgesprochen, um eine respektvolle Atmosphäre im öffentlichen Raum zu schaffen, wie es die Stadt selbst bezeichnet. Vorher war da eben nur das aggressive Betteln verboten, also so hartnäckiges Ansprechen von Personen oder organisiertes Betteln, wenn man Kinder oder Tiere dabei hat und dadurch Mitleid erzeugen will.
Dieses aggressive Betteln, das ist auch in anderen Städten schon verboten, zum Beispiel in Passau, in Bayern oder auch in Bremen. Darmstadt ist jetzt aber wirklich die erste Stadt, die ein allgemeines Ansprechverbot beim Betteln ausgesprochen hat. Also Betteln mit Bechern oder Schildern ist weiterhin erlaubt, aber die Leute dürfen eben nicht angesprochen werden.
Und wenn wir das nochmal auf unser Beispiel mit dem Bettler Risa übertragen, der scheint die Leute dann in der Sparkasse ja direkt angesprochen zu haben, ne?
Ja, stimmt. Also sonst hätte man ihm ja kein Bußgeld abgenommen eigentlich. Ich finde das aber auch wirklich eine schwierige Auslegungssache. Also ansprechen ist ja nicht gleich ansprechen. Wenn ich jetzt
total
mal wieder an die denke, die ich kenne, die Bettlerinnen und Bettler, die, wenn die dann wirklich nur freundlich Hallo sagen oder guten Tag oder nur einfach sagen bitte, dann ist das, ja, dann sprechen sie mich schon an, aber das... Also das soll jetzt schon verboten sein. Ich finde das schon krass, das so extrem auszulegen, muss ich sagen.
Sehr rigoros, ne? Ja, finde ich auch. Ja, die Meinungen über das Ansprechverbot gehen aber auch total auseinander. Jutta aus Darmstadt findet die neuen Regeln zum Beispiel gut.
Ich finde es richtig. Es ist so, dass es ja hier verschiedene Sozialstationen gibt. Wenn jemand in Armut lebt und Hunger hat und betteln muss, dann kann er sich hinwenden.
Ist natürlich eine Meinung, kann man auch nachvollziehen, aber es gibt eben auch andere Meinungen, wie die von Lorenz und Karl-Heinz.
Also die Tatsache, dass man generell niemanden mehr ansprechen findet, finde ich schon zu viel, weil man kennt ja oft die Situation, dass jemand einem kurz nach was fragt und wenn man manchmal ins Gespräch kommt mit jemandem, merkt man echt, dass sind Leute, denen geht's nicht gut, die brauchen Hilfe.
Wenn die Leute jetzt sich da hinstellen und betteln Geld, ganz normal, dann ist die Sache in Ordnung. Wenn die aggressiv werden, da bin ich total dagegen.
Die Stadt Darmstadt verteidigt allerdings ihr Vorgehen. Der Ordnungsdezernent sagt, wenn präventive Maßnahmen nicht mehr ausreichen, müssen repressive Maßnahmen folgen, eben um die öffentliche Ordnung zu wahren und das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger zu stärken.
Die Stadt Darmstadt ist diesen Schritt mit dem aktiven Bettelverbot gegangen, weil sich wohl immer mehr Menschen beschwert haben, dass es eben mehr Bettler gibt. Und darunter waren auch viele Einzelhändler, die sich beschwert haben, weil sich ihre Kundinnen und Kunden eben gestört fühlen würden.
Juristisch betrachtet bleibt dieser Fall interessant, denn Betteln könnte ein Grundrecht sein. Ein Verfassungsrechtler hat den Kollegen vom Hessischen Rundfunk gesagt, Betteln könne nur dann verboten werden, wenn es die Rechte anderer berühre. Und ihm geht die Argumentation der Stadt Darmstadt zu weit, dass alleine schon das Ansprechen durch Bettler die Bewegungsfreiheit von Menschen einschränken würde.
Es bleibt also abzuwarten, ob sich das Bettelverbot in Darmstadt durchsetzen lässt oder ob vielleicht doch noch jemand dagegen klagt.
Das ist nämlich in anderen Fällen schon passiert. Also in Hamburg haben zwei Wohnungslose zusammen mit dem Obdachlosenmagazin Hinz und Kunst auch schon Klage eingereicht, weil da wurde es verboten, in Bussen und Bahnen zu betteln. Da gibt es allerdings noch keine gerichtliche Entscheidung.
Heute fängt in Düsseldorf ein Gerichtsprozess an. Da werden viele Menschen gespannt hinschauen. Es geht nämlich um den Mann, der im vergangenen Sommer in Solingen bei einem Stadtfest wahllos mit einem Messer auf Menschen eingestochen hat. Er hat dabei 3 Menschen getötet und 8 verletzt.
Viele haben die Bilder auch heute noch im Kopf. Zum Beispiel auch Janine. Sie war dabei, als der Anschlag passiert ist.
Was ich jetzt merke, ist, dass ich mich in Menschenmengen nicht mehr so wohlfühle. Ich war seitdem einmal auf einem größeren Konzert. Da habe ich mich an die Ecke gestellt, wo ich wirklich immer den Eingang, Ausgang und so im Blick hatte. Das war vorher anders. Mhm. Ja, da war ich eigentlich immer unbedacht und fröhlich unterwegs.
Der Angriff war mutmaßlich ein islamistischer Terroranschlag. Während der Tat soll der Täter nämlich mehrmals Allahu Akbar gerufen haben. Und die Terrormiliz Islamischer Staat, auch IS genannt, hat sich im Nachhinein zu dem Anschlag auch bekannt. Jetzt gibt es neue Recherchen vom Westdeutschen Rundfunk, Norddeutschen Rundfunk und von der Süddeutschen Zeitung, wie sich der mutmaßliche Täter radikalisiert haben soll.
Es ist ein 27 Jahre alter Syrer. Er ist vor 3 Jahren nach Deutschland geflüchtet, hätte allerdings eigentlich in Bulgarien bleiben müssen, weil er da eben schon einen Asylantrag gestellt hatte. Und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wollte ihn auch zurück nach Bulgarien bringen lassen, aber das ist gescheitert.
Und schon bevor er nach Deutschland gekommen ist, soll er sich Propagandavideos des IS angeschaut haben und auch gezielt danach gesucht haben, vor allem eben online. Und auch genau da hat er sich immer weiter radikalisiert. Also es lief vor allem übers Internet. Und ich finde besonders spannend daran, dass er nicht so extrem gläubig gewesen sein soll. Also das berichten zumindest Mitbewohner aus der Flüchtlingsunterkunft, in der er gelebt hat. Also er hat zum Beispiel geraucht und wenig gebetet.
Er soll sich in den Tagen vor dem Anschlag dann sehr eng mit dem IS abgestimmt haben über Telegram. Und er soll da eine Art Checkliste bekommen haben, wie solche Anschläge durchgeführt werden. IS-Mitglieder sollen ihn auch bestärkt haben in seinen Plänen, sollen ihn auch beraten haben, welches Messer er da nehmen soll und so weiter.
Und das ging laut Recherchen wohl so weit, dass er den anderen Islamisten ein Foto von so einem Dönermesser geschickt haben soll, aus dem Imbiss, in dem er geputzt hat. Und da wurde er dann belehrt, die Größe sei nicht optimal, es sollte kürzer und schärfer sein. Und offenbar hat er sich dann auch kurz vor der Tat noch ein anderes Messer gekauft.
Häufig ist es ja bei solchen Anschlägen so, dass im Nachhinein rauskommt, der Täter war der Polizei schon irgendwie bekannt, aber in diesem Fall war das anders. Der mutmaßliche Täter ist vor diesem Stadtfest nicht aufgefallen mit irgendwas. Die Polizei kannte ihn nicht. Und er hat auch in einer Flüchtlingsunterkunft in Solingen gewohnt. Da ist den meisten auch nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Nur ein ehemaliger Mitbewohner hat über ihn gesagt, er habe radikalisiert gewirkt, was auch immer das genau heißt. Mhm. Und bis spät in die Nacht habe er Videos über islamistische Kriege angeschaut.
Also die Recherchen zeigen schon viel darüber, wie der mutmaßliche Täter sich radikalisiert haben soll. Wo er sich nach der Tat aufgehalten hat bis zu seiner Festnahme, das weiß die Polizei allerdings offenbar bis heute nicht. Es gab dann irgendwann Hinweise eines türkischen Geheimdienstes und ungefähr so 24 Stunden nach der Tat konnte der Syrer dann gefasst werden.
Unsere Kurznachrichten.
Israel hat die Menschen im Süden des Gazastreifens aufgerufen, das Gebiet zu verlassen. Das israelische Militär bereitet dort einen beispiellosen Angriff gegen Terrororganisationen vor. Das sagt das Militär selbst. Die Menschen in Gaza sind von Hunger bedroht. Hilfslieferungen kommen nur schleppend zu ihnen, weil Israel sie immer wieder blockiert. Bundeskanzler Merz hat Israels Vorgehen gestern zum ersten Mal deutlich kritisiert. Auf einer Veranstaltung in Berlin mahnte er die israelische Regierung, nichts zu tun, was auch ihre besten Freunde irgendwann nicht mehr akzeptieren würden.
Wir alle haben wahrscheinlich noch die Bilder von der Carola-Brücke in Dresden im Kopf, die ja so marode war, dass sie im Herbst in die Elbe gestürzt ist. Und jetzt steht fest, dass sie ab 2027 wieder aufgebaut werden soll. Etwa 2,5 Jahre sollen die Bauarbeiten dauern, um an derselben Stelle einfach eine neue Brücke zu bauen. Und die soll dann genauso aussehen wie die alte.
Der erste FC Heidenheim bleibt in der ersten Fußball-Bundesliga. Die Heidenheimer haben gestern in der Relegation das Rückspiel bei der SV Elversberg mit 2:1 gewonnen. Es sah auch schon alles erst danach aus, dass es in die Verlängerung geht, aber dann ist doch noch kurz vor Schluss der Siegtreffer gefallen.
Die SV Elversberg spielt in der nächsten Saison also weiter in Liga 2. In dem kleinen Ort im Saarland leben nur gut 7000 Menschen und dieser Aufstieg wäre wirklich eine Riesensensation gewesen. Ich hätte es ihnen auch ein bisschen gegönnt.
Na klar, immer für den Underdog.
Für mich ist absolute Zauberei, wie so neuere Smartphones sich ja einfach nur durch Auflegen auf eine bestimmte Fläche selber aufladen können, ohne Kabel. Das ist schon absolut unverständlich für mich und meinen Kopf. Aber dass das demnächst auch mit Autos funktionieren soll, während die über die Autobahn fahren, also das, oder explodiert mein Hirn. Das kriegen meine begrenzten Physikkapazitäten überhaupt nicht hin.
Annika, wir beide nennen es Magie, ne?
Magie, genau.
Und die soll es in Bayern geben. Da wird gerade auf der A6 in der Oberpfalz bei Amberg in Fahrtrichtung Nürnberg eine Technik unter der Straße verbaut. Die soll dann eben die E-Autos laden, während sie darüber fahren.
So, und alle von euch, die jetzt genau wegen dieser Baustelle im Stau stehen, schöne Grüße an euch. Vielleicht geht es euch ja gleich so ein bisschen besser, wenn wir euch sagen, da wird wirklich richtig abgefahrene Technik verbaut.
Ja, die vor allem eines der ganz großen Probleme lösen würde, warum sich Menschen eben kein E-Auto zulegen und weiterhin auf umweltschädlichere Verbrenner setzen. Da gibt es nämlich 3 Hauptgründe, warum das so ist. E-Autos sind natürlich noch sehr teuer. Meistens haben sie zu wenig Reichweite pro Aufladung. Und es gibt drittens immer noch zu viel Stress beim Suchen von Ladeplätzen.
So, und 2 der Probleme, nämlich die der schlechten Ladeinfrastruktur und das Problem der Reichweite, die könnten eben durch so Fahrbahnen wie die, die in Bayern getestet wird, gelöst werden.
Ich versuche jetzt mal ein bisschen Licht ins Dunkel hinter der Magie zu bringen.
Aber das darf also, man doch nicht, Moritz. Man darf doch keine Zaubertricks
den Trick nicht verraten. Ich mach's trotzdem. Also es werden so Spulen im Boden eingelassen. Die kann man sich so vorstellen wie Federn aus Kugelschreibern und die erzeugen dann ein Magnetfeld. Und im E-Auto, da ist auch so eine Spule drin, die das Magnetfeld dann aufnimmt, in Strom wandelt und dann entweder das Auto antreibt oder die Batterie laden kann.
Und diese Energie wird eben von der Fahrbahn aufs Auto übertragen während des Fahrens. Das ist natürlich super, weil der Akku ja dann gar nicht ständig auf 100% aufgeladen werden muss, sondern es würde ja reichen, wenn der beispielsweise so schön konstant bei 50% bleibt. Das spart Ressourcen und der Akku müsste auch nicht mehr so fett und so schwer sein wie bei den bisherigen E-Autos. Das würde auch in der Herstellung sehr viel sparen, auch seltene Erden zum Beispiel.
Bevor ihr jetzt aber denkt, ja mega, ich habe ja ein E-Auto bei mir zu Hause stehen, dann fahre ich direkt mal hin, wenn die Strecke fertig ist und probiere das aus. Das klappt leider nicht, denn in euren Autos ist vermutlich keine Empfängerspule verbaut. Jedenfalls ist das bei den aktuellen Serienfahrzeugen bisher nicht drin.
Ist also wirklich leider noch Zukunftsmusik das Ganze. Es ist auch unklar, wann das flächendeckend wirklich eingeführt werden könnte.
Ja, ich denke ja auch, das werden wir nicht mehr erleben, ne? Dass das in ganz Deutschland so ist.
Es dauert ja auch eine Weile wahrscheinlich, bis diese ganzen 10.000 Autobahnkilometer. Oh wow. Aber natürlich, also ist es nicht nur für den Privatverkehr, sondern auch für den Güterverkehr, also LKW oder so, total spannend. Weil bei denen spielt Reichweite ja nochmal eine größere Rolle, als irgendwie bei jemandem, der jeden Tag, ich sag mal, nur 60 Kilometer zur Arbeit pendeln muss oder so.
Es gibt aber generell noch viele Fragen, also wie wird das abgerechnet, wenn Autos darüber geladen werden? Lädt das Auto von alleine oder muss da was freigegeben werden? Mhm. Wie schnell werden die Autos geladen? Das muss eben alles noch getestet und geklärt werden.
Was wir allerdings schon wissen, die Magnetfelder sind nicht gesundheitsschädlich, weder für Menschen noch für Autos.
So, und zum Schluss noch eine Meldung aus der Kategorie spannendes, aber unnützes Halbwissen.
Liebe ich.
Wir wissen ja alle, dass unser Planet zum Großteil von Wasser bedeckt ist und dass die Tiefsee eigentlich noch so gut wie unerforscht ist. Und deswegen ist es auch jedes Mal eine Überraschung, wenn was Neues, Achtung, an die Oberfläche kommt.
So, und laut einer Forschergruppe aus Australien wird mehr als die Hälfte unseres Meeresbodens von Riesenschrimps bewohnt. Die sollen teilweise so groß sein wie Kaninchen und sind ganz weiß. Ich habe mir Bilder angeguckt. Das ist meine Horrorvorstellung.
Sind nicht so flauschig wie Kaninchen, ne?
Nee, da ist gar nichts flauschig. Die sind krustig, die sind riesig und die sind halt wirklich schneeweiß. Also die Vorstellung, nee, kriege ich Gänsehaut.
Ja, die wurden bisher sehr selten gefunden. Das liegt natürlich daran, dass Expeditionen in die Tiefe, also da, wo kein Sonnenstrahl hingelangt und die Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt liegen, extrem schwierig sind. Sehr geheimnisvoll alles.
Ja, wirklich.
Geschichten und Infos kriegt ihr bei uns natürlich schon morgen wieder. Habt
auf
heute erstmal einen tollen Tag. Annika und Moritz sagen tschüss.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.